SWR 1, der Feiertag morgen mit Silke Arning.
Gestern durften sich die überwiegend protestantischen Bundesländer über einen Feiertag, den Reformationstag, freuen. Heute wird in den katholischen Gegenden Allerheiligen gefeiert. Ein klassischer Friedhofstag, das ist zumindest das, was sich viele Leute mit dem 1. November dann vorstellen oder verbinden, eben ein Trauertag. Und was aber genau hinter Allerheiligen steckt, hat Lars-Michael Storm zusammengefasst.
Naja, im Grunde ist der Name Programm. Wir feiern heute alle Heiligen. Das ist so, weil das Jahr nicht genügend Tage hat, um jeden Tag einen anderen Heiligen zu feiern. Und bei 365 Feiertagen käme ja auch niemand mehr zum Arbeiten. Oder anders gesagt, wegen der heiligen Inflation in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt musste Papst Bonifatius IV. Eine Entscheidung treffen. So um 609, 610, man weiß es nicht genau, weihte er das Pantheon in Rom der heiligen Jungfrau Maria und den Märtyrern. Und dort im Pantheon sollte es jedes Jahr einen feierlichen Gedenktag am ersten Freitag nach Ostern geben. Das galt allerdings nur für Rom. Ein einheitlicher Feiertag für alle Christen im westlichen Europa kam erst über 200 Jahre später. Und ausgerechnet ein heidnisches Datum wurde für Allerheiligen ausgewählt, nämlich der Beginn des keltischen Jahres und gleichzeitig der Winteranfang, der 1. November also. Irische und schottische Missionare verbreiteten den Brauch in der gesamten Westkirche und Papst Gregor IV. Besiegelte das Ganze im Jahr 835. Ein gesetzlicher Feiertag ist Allerheiligen freilich nur in den katholisch geprägten Ländern.
Allerheiligen, ein Feiertag zum Gedenken der Heiligen in der katholischen Kirche. Eine kleine Nachhilfe von Lars-Michael Storm. Letzte Ruhe mit schöner Aussicht. Der traditionelle Friedhof Grab an Grab ist da oft nicht mehr konkurrenzfähig, weil sich viele Leute eine Bestattung in der Natur wünschen, in einem Friedwald unter Bäumen zum Beispiel. Vergleichbar dazu gibt es jetzt auch Friedweinberge, in denen Urnen mit der Asche Verstorbener bestattet werden können. Die Nachfrage ist hoch und so hat der Friedhof in Nackenheim in der Nähe von Mainz auch einen sogenannten Friedwingert bekommen. Elena Weidt hat sich das einmal genauer angeschaut.
Der Regen prasselt heftig auf unsere Regenschirme an diesem Morgen, als wir uns mit Klaus Freidl am Friedhof in Nackenheim treffen. Wir laufen ein kleines Stück zum neuen Friedwingert, der direkt neben dem traditionellen Friedhof auf einer Wiese angelegt wurde.
Wir hatten hier Grünfläche gehabt mit Baumbestand, mit schönem. Und unsere Idee war, das Ganze etwas aufzuwerten und halt das so zu gestalten, dass man eine Art Friedwinget oder Friedwald einfach entwerfen.
Anstelle von Grabsteinen stehen hier wellenförmig gepflanzt nun rund 100 Weinstöcke, unter denen die Urnen beigesetzt werden können.
Es sind ganz normale wilde Rebstöcke, die dann halt noch aufwachsen müssen,
sagt Freidl und zeigt auf die noch kleinen, zarten Rebpflanzen vor uns. Von Bäumen und einer Wiese mit Bänken umsäumt, erinnert der Friedwingert mehr an einen Park als an einen Friedhof. Und Freidl spricht genau das an.
Man blickt ins Grüne und wenn das Wetter jetzt etwas besser wäre, können Sie sogar da einen Teil vom Rhein sehen. Also es ist schön.
Eine kleine Idylle, sogar trotz des Regens und der hohen Pfützen, die sich am Boden sammeln. Freidl ist Beigeordneter der Gemeinde und hat gemeinsam mit dem Bürgermeister René Adler die Ruhestätte unter Reben initiiert. Adler war zuvor auf einer Fortbildung und hatte die Idee von einem Kollegen aufgeschnappt und gedacht, das könnte auch in Nackenheim passen. Denn noch immer prägt der Weinbau maßgeblich die Region. Für viele ist der Wingert ein Stück Heimat, den sie sich auch für ihre letzte Ruhestätte wünschen.
Das wird hier sehr gut angenommen und wir sind auch ein bisschen stolz drauf, dass es so gut angenommen wird.
Auch er selbst hat auf dem Friedwingert schon einen Platz für seine Familie reserviert.
Ich habe ein Feld, ich weiß auch die Nummerchen. Ja.
Sagt Freidl und zeigt auf die kleinen silbernen Schilder mit Nummern, die vor den Weinstöcken auf dem Boden angebracht sind. Namensschilder direkt an den Rebstöcken sind nicht erlaubt. genauso wenig wie Kerzen oder Blumenschmuck, um das Gesamtbild der Weinberge nicht zu stören und im Sommer auch wegen der Brandgefahr.
Natürlich gehen wir hin und werden nicht gleich, wenn nach einer Bestattung jemand einen kleinen Kranz oder eine kleine Blume oder eine Kerze aufstellt, die wegräumen, aber so nach, ja, ich sage jetzt mal spätestens 3 Wochen werden wir das entfernen.
Wer es etwas weniger anonym möchte, kann sich auf den 2 zentral gesetzten Grabsteinen am Anfang und Ende der Reben ein Schild gravieren lassen. Rund 600 Euro kostet ein Platz für 2 Urnen. Die Weinstöcke selbst werden von der Gemeinde gepflegt. Für viele, auch für Freidel, ist das ein wichtiger Punkt bei der Wahl für diesen Ort.
Es ist so, dass die Verwandtschaft letztendlich vielleicht länger leben wie ich und meine Frau. Wir wollten das denen ersparen, die Grabpflege.
Geerntet werden sollen die Trauben der wilden Weinstöcke vom Friedwingert übrigens nicht. Und einen Friedwein soll es auch nicht geben. Höchstens die Vögel könnten hier und da mal etwas naschen.
Erbitterte Kämpfe im Gazastreifen. Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel ist der Konflikt zu einem Krieg eskaliert mit hohen Opferzahlen auf beiden Seiten. Helfer, die von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus auch Betroffene in den Palästinensergebieten unterstützen wollen, tun dies, so gut es eben geht. Obwohl zum Beispiel im vom israelischen Militär abgeriegelten Gazastreifen diese Hilfe aktuell extrem kompliziert geworden ist. Michael Lehmann hat sich erkundigt, was weiterhin möglich ist.
Explosionen und Einschläge im Al-Ali-Krankenhaus in Gaza-Stadt haben am Abend des 17. Oktober viele Menschen getötet. Die Nachricht von der Katastrophe war auch für Uwe Gräbe von der evangelischen Mission in Solidarität ein Schock. Denn seit Jahren unterstützt seine Hilfsorganisation von Stuttgart aus diese jetzt in Gaza angegriffene Klinik.
Es waren Fassaden beschädigt worden, der Eingangsbereich eingestürzt, ein Krankenwagen verbrannt. Aber man konnte das reparieren und seitdem wird wieder operiert, rund um die Uhr. Man muss sich vorstellen, Wunden werden desinfiziert mit Essig. Es wird gespart an Betäubungsmitteln bei Operationen.
Da das Al-Ali-Krankenhaus in Gaza-Stadt betrieben wird und israelisches Militär die Bewohner zur Flucht in den Süden aufgefordert hat, ist die Arbeit für Ärzte und Pfleger in der Klinik lebensgefährlich geworden. Das weiß auch die anglikanische Kirche in Jerusalem. Ohne deren Unterstützung wäre der Betrieb der Klinik in Gaza-Stadt nicht möglich. Die Kirchenführung will ihn weiterlaufen lassen, trotz der Angriffe der israelischen Armee.
Man kann ein Krankenhaus nicht so einfach evakuieren, wo Schwerstverwundete, Verletzte, Schwerstkranke teilweise an Instrumenten, an Gerät angeschlossen sind. Die Menschen bleiben vor Ort und sie hoffen, dass das Krankenhaus in Zukunft aus dem Schussfeld herausbleibt.
Und dass die Hilfsgüter, die über Ägypten für den Gazastreifen per LKW geliefert werden, auch die weit im Norden gelegene Klinik erreichen. Uwe Gräbe versucht von Stuttgart aus per Mail oder Sprachnachricht, so gut es geht, den Kontakt zu halten. Ähnlich geht es Rudolf Rock am Bodensee. Der Entwicklungshelfer mit langjähriger Erfahrung hält Kontakt ins Westjordanland. Palästinensische Beduinen haben ihm diese Woche per Mobiltelefon eine Nachricht geschickt. Sie berichten von vielen Toten und nahezu auswegloser Konfrontation, auch mit jüdischen Siedlern. Letzter Ausweg, so der Helfer aus Baden-Württemberg, sei ein Mitarbeiter der kleinen Organisation Amos Trust.
Der Vorteil dieser Organisation ist, dass sie geleitet wird von einem Palästinenser, der gleichzeitig für die UN arbeitet, ein UN-Fahrzeug hat und dadurch noch einen Zugang hat. Die Dörfer sind abgeriegelt, aber die Siedlerstraßen, die sind befahrbar. Deshalb sind wir auf die Sprachnachrichten aus den Dörfern angewiesen.
Nothilfe kann in dieser schwierigen Lage nur punktuell geleistet werden. Uwe Gräbe von der Evangelischen Mission macht in diesen Tagen die Erfahrung, dass sowohl Israelis als auch Palästinenser uneingeschränkte Solidarität für die eigenen Leute verlangen und Verständnis für die Lage der anderen Seite ablehnen. Gräbe, der Nahost-Experte, versucht trotzdem Gespräche mit beiden Seiten zu führen und appelliert an alle, die vielen sehr jungen Opfer dieser neuen Spirale der Gewalt ernst zu nehmen.
Denken wir einfach an die Kinder auf beiden Seiten, jüdische Kinder, palästinensische Kinder. Und die palästinensischen Kinder vielleicht, die jetzt auf dem OP-Tisch liegen, mit Bomben, Granatsplittern in ihren Körpern, die dort herausoperiert werden müssen. Da sollten wir empathiefähig bleiben und in Zukunft den Raum offen halten, in dem sich dann auch Menschen von vor Ort wieder begegnen können.
Free Gaza, den Spruch habe ich vor kurzem erst an einer Hauswand in Ulm gesehen. Der Krieg in Nahost zeigt seine Auswirkungen auch in Deutschland mit solch politischen Bekundungen, aber auf der anderen Seite auch mit antisemitischer Hetze einerseits und islamfeindlichen Parolen andererseits. Da schlagen sich jahrhundertealte Vorurteile Bahn. Und genau diese Feindbilder versucht das jüdisch-muslimische Bildungswerk Maimonides aus Ingelheim seit mittlerweile knapp 4 Jahren aus der Welt zu schaffen. Mit welchem Erfolg? Darüber spreche ich mit Mustafa Şimşit, einer der beiden Gründer von Maimonides, Imam und islamischer Krankenhausseelsorger. Guten Morgen, Herr Şimşit. Herr Şimşit, ich kann mir vorstellen, dass Ihre Arbeit aktuell einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt ist. Wie beeinflusst denn der Krieg Ihr Bemühen um eine jüdisch-muslimische Verständigung?
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, unsere Arbeit war ja von Anfang an sehr herausfordernd. Jetzt ist sie größer geworden, diese Herausforderung. Die Bretter sind doch teilweise fast undurchbohrbar geworden. An manchen Stellen sogar können wir die Wände nicht mehr überwinden, sondern wir müssen sie umgehen.
Und wie ist es bei Ihnen selbst? Haben Sie festgestellt, vielleicht auch innerhalb Ihres Bildungswerkes, dass es da jetzt auch eine gewisse Sprachlosigkeit gibt?
Ja, wir bestehen ja aus Jüdinnen und Musliminnen, die ja zusammenarbeiten im Bildungswerk. Themen darüber können wir im Moment nur schweigen, weil sie so tiefe Schmerzen verursachen. Wir können das noch nicht thematisieren, richtig?
Sie haben eben gesagt, Sie bohren dicke Bretter und manchmal sind sie auch durchgekommen. Zum Beispiel, Sie haben ja so ein Projekt aus Gleis gesetzt, couragiert, mit dem Sie Vorurteile abbauen wollen. Und es ist auch so eine Art Präventionsarbeit gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Was ist Ihnen da bislang gelungen?
Da haben Sie ein schönes Beispiel gebracht. Das ist eine der Bretter, wo wir gut durchgekommen sind. Wir haben die beiden Phänomene in diesem Projekt gemeinsam angepackt. Wir wissen, dass Antisemitismus, Islamfeindlichkeit sich gegenseitig aufschaukeln können, wenn sie in einem gewissen Kontext dann auftreten. Da wollten wir anpacken, dass die beiden gleichzeitig angesprochen werden. Wir haben dazu die Geschichte der jüdisch-muslimischen Beziehungen erforscht. Wir haben die Parallelen, die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede herausgearbeitet und in diversen Workshops uns klar gemacht, wie verwandt, wie nah wir eigentlich sind, dass es so viele gute Gründe gibt, dass wir uns besser verstehen sollten, als feindselig zu sein.
Herr Şimşit, wie tragfähig sind dann solche Projekte, die Sie ja auch in die Schulen bringen? Sie arbeiten mit der Polizei zusammen und mit anderen Netzwerken. Wie tragfähig sind die?
Die sind punktuell sehr tragfähig und belastbar, weil man dann sich damit auseinandersetzt. Aber damit darf man sich nicht begnügen, man muss dranbleiben. Insbesondere diejenigen, die auch beruflich damit zu tun haben und auch in diese Konfliktsituationen geraten, LehrerInnen, Polizeibeamtinnen. Also diejenigen müssen immer wieder in regelmäßigen Abständen sich dieser Thematik widmen, weil der Alltag sie eben in andere Sphären schleudert. Also muss man sie immer wieder zurückholen, wie man sagt, erden.
Dann stelle ich mir vor, dass Sie sich jetzt gerade vor Anfragen kaum retten können.
Die Anfragen haben sich um ein Mehrfaches multipliziert, da haben Sie recht. Gestern hatten wir Gespräche geführt mit der Landeszentrale für politische Bildung, mit dem Pädagogischen Landesinstitut. Wir planen auch demnächst Beratungsgruppen, Beratungsgespräche in diesem Zusammenhang anzubieten, also unser Angebot zu erweitern.
Die Verständigung von jüdischer und muslimischer Gemeinschaft muss natürlich erst einmal von innen herauskommen. Das kann man natürlich nicht von außen diktieren. Aber auf der anderen Seite, was bedeutet das für die Gesellschaft in Deutschland? Sind wir sozusagen nur Zaungäste?
Nein, sind wir nicht. Wir sind mittendrin. Wir sind Akteure. Wir haben Verantwortung für unser Land, Deutschland. Und dieser Verantwortung sollten wir versuchen, mit Verbündeten, mit denjenigen, die diese Verantwortung auch gerecht werden wollen, nachzukommen. Es gibt genug Menschen, die diese Verantwortung sich stellen wollen. Und da sind wir froh drum, dass wir so viele Allianzen in unserem Netzwerk haben, mit denen wir gemeinsam das anpacken können.
Der islamistische Terroranschlag auf ein friedliches Festival in Israel, ein andauernder Raketenbeschuss der Hamas, die Verschleppung von Geiseln, all das hat die Welt schockiert. Ebenso wie die heftige Gegenwehr Israels, die Angriffe auf Gaza, das entzweit die Welt. Vor diesem Hintergrund wirbt das Jüdische Museum Hohenems um Dialog, darum zuzuhören und sich auf eine differenzierte Auseinandersetzung einzulassen. Dazu gehört für die Museumsmacher zum Beispiel zu zeigen, wie die arabische Minderheit in Israel lebt. Und so ist eine Ausstellung entstanden, die bereits vor Ausbruch der aktuellen Konflikte zu sehen war. A Place of Our Home, so der Titel, beschreibt den Alltag von 4 jungen palästinensischen Frauen, die in Tel Aviv studiert haben.
Auf einem Foto sieht man die junge Frau Saja. Sie hat lange braune Haare, trägt Jeans und ein rosa T-Shirt. Saja beschreibt sich selbst als Araberin, die in Israel lebt. Hinter ihr an einer Wand sieht man die blau-weiße Landesflagge. Mit der Darstellung hat die junge Frau kein Problem. In einem Zitat unter dem Foto sagt sie, das ist die Flagge des Landes, in dem ich lebe. Es kann mehr als eine Flagge geben. Und deutet damit an, dass man auch inneren Bezug zu 2 Ländern haben kann. Kuratorin Annika Reichwald findet den Blick auf die palästinensische Minderheit in Israel wichtig, gerade in Zeiten wie diesen.
Die Ausstellung eröffnet die Perspektive auf die palästinensische Minderheit in Israel. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wissen auch in dieser Zeit. Und man kann auch durch die Ausstellung verstehen, wie stark sie zwischen den Stühlen sitzen als Israelis, die ebenso vom Terror der Hamas bedroht waren oder sind, aber eben der palästinensischen Minderheit zugehören.
Die Ausstellung versucht zu zeigen, die Welt lässt sich nicht in Schwarz und Weiß einteilen. Nicht alle Palästinenser leben in Gaza. Sie gehören verschiedenen Religionen an, haben unterschiedliche Träume und Ziele, sagt Annika Reichwald.
Wir tendieren ja gerne dazu, Menschen so in einen Topf zu werfen. Aber wir sehen hier eben ganz, ganz klar unterschiedliche Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Elternhäusern kommen und auch ganz unterschiedliche Wege einschlagen.
Das Fotoprojekt hat die jungen Palästinenserinnen mit israelischer Staatsbürgerschaft 6 Jahre lang begleitet. Auf den Bildern erlebt man sie hautnah, an der Universität in Tel Aviv, in einem quietschgelben Auto, nach dem Duschen mit dem Handtuch auf dem Kopf. Das löst etwas in einem aus, sagt eine Besucherin.
Ich finde es sehr schön zu sehen auf den Bildern, wie die Menschlichkeit rüberkommt. Ist durchaus eine Emotionalität zu spüren, bei mir gerade selber auch, wie nah das eigentlich geht.
Die Diskriminierung der palästinensischen Minderheit ist ein großes Thema der Ausstellung. Die porträtierten Frauen schildern, dass sich Leute umdrehen, wenn sie auf der Straße Arabisch reden. Oder dass sie wegen ihres Nachnamens schlechtere Chancen bei der Wohnungssuche haben. Dagegen will sich das Jüdische Museum einsetzen, sagt Kuratorin Annika Reichwald.
Es ist ganz, ganz klar, dass das Jüdische Museum ganz klare Grundsätze hat und sich gegen Terror und genozidale Vernichtungsfantasien stellt. Gleichzeitig aber auch Eintritt für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung aller in Israel und Palästina. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt trifft diese Ausstellung ganz besonders zu, dass wir diesen Blick hineinwerfen können in den Lebensalltag dieser 4 jungen Frauen über eben auch diesen langen Zeitraum hinweg.
Die Ausstellung A Place of Our Own will zeigen, dass die Gesellschaft in Israel divers und vielschichtig ist. Sie macht auf Missstände aufmerksam, ist aber gleichzeitig ein Hoffnungsschimmer, sagt Annika Reichwald.
Und wir sehen natürlich auch, dass sie alle auf eine Art und Weise ihre Rolle auch in dieser Gesellschaft finden, wenn auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen.
Nadine Gieber über die Ausstellung A Place of Our Home im Jüdischen Museum Hohenems erzählt vom schwierigen Alltag palästinensischer Frauen in Tel Aviv. Gegen die drohende Spaltung unserer Gesellschaft können wir nur gemeinsam einstehen. So hat das Jüdische Museum auf seiner Homepage ein beeindruckendes Statement formuliert, das sich für Dialog einsetzt. Und es heißt dort, Zitat, es kann nur dann eine Zukunft für beide Seiten geben, wenn nicht länger die Fantasie der Eliminierung des anderen das Handeln bestimmt. Die Zahl der Geflüchteten steigt und das bedeutet, bei manchen Kommunen ist Land unter. Sie haben keine Kapazitäten mehr und müssen Asylsuchende wieder in Containern oder auch in Turnhallen unterbringen. Um die Städte zu entlasten, will Arbeitsminister Heil Geflüchtete mit einer Bleibeperspektive schneller in den Job bringen. Das Bundeskabinett will heute auch entsprechende erleichterte Arbeitsmöglichkeiten für Asylsuchende verabschieden. Ob mit dem sogenannten Turbojob den Betroffenen wie den Unternehmen Unternehmen geholfen ist. Darüber habe ich mit dem Brauereibesitzer Gottfried Herle gesprochen, der sich mit der Initiative Bleiberecht schon lange für pragmatische Lösungen bei der Beschäftigung von Asylbewerbern einsetzt. Herr Herle, Sie haben in Ihrem Unternehmen Geflüchtete beschäftigt. An welchen Stellen gibt es Probleme und wo läuft es vielleicht auch richtig gut?
Guten Tag.
Herr Herle, Sie haben in Ihrem Unternehmen Geflüchtete beschäftigt, schon seit längerem. An welchen Stellen gibt es Probleme und wo läuft es vielleicht auch richtig gut?
Also wir haben bereits seit 8 Jahren Geflüchtete bei uns im Betrieb. Insgesamt 6, bei der Gesamtbelegschaft von 40 ist das ja relativ viel. Darunter sind 3 Gambier, einer aus Syrien und 2 Geflüchtete aus dem Irak. Wir machen damit eigentlich sehr gute Erfahrungen. Wir haben die in verschiedenen Bereichen in unserem Unternehmen beschäftigt. Die Gambier hauptsächlich im Bereich Lager und als Staplerfahrer. Ein Syrer sogar als Bierfahrer, der also den Lkw-Führerschein gemacht hat. Ich glaube, dass es sehr richtig ist, wenn Arbeitsminister Heil jetzt den Schwerpunkt auf die Beschäftigung von Geflüchteten legt. Ich habe den Eindruck, dass im Moment die Diskussion zu einseitig in Richtung Abschiebungen läuft. Ich glaube, dass die Tatsache, dass bei uns viele Flüchtlinge leben, die noch keine Arbeit haben, ganz dringend einer Lösung bedarf. Und hier müssen wir vorankommen.
Was würden Sie sich denn wünschen, damit Asylbewerber leichter beschäftigt werden können? Also wie könnte diese Job-Turbo-Offensive angegangen werden?
Also das Allerwichtigste, weniger Bürokratie. Wir haben mit unseren Geflüchteten einen sehr hohen bürokratischen Aufwand gehabt, am Anfang vor allem. Wir mussten sie bei vielen Behördengängen begleiten. Das alles belastet die Unternehmen, vor allem die kleineren und die Handwerker, Gastronomen. Und was wir hier eigentlich vorschlagen, ist, dass das Thema Arbeitserlaubnis nicht mehr ein Thema für die Ausländerbehörden ist, sondern ein Thema für die Arbeitsagentur. Die haben mehr Erfahrung in diesen Fragen und das würde aus unserer Sicht, glaube ich, sehr viel an bürokratischem Aufwand vermeiden.
Jetzt könnte man ja sagen, die einfachste Lösung wäre, alle Arbeitsverbote für Geflüchtete abschaffen. Wäre das ein richtiger Weg?
Also ob jetzt alle Arbeitsverbote abzuschaffen sind, ist vielleicht schwierig, aber man müsste auf jeden Fall wesentlich leichter den Zugang in die Arbeit gestalten. Man müsste die Vorzeiten verkürzen, wo die Geflüchteten nicht tätig sein dürfen. Und es sind auch manchmal Dinge wie die Dauer der Integrationskurse. Die Geflüchteten sind teilweise bis zu 1 Jahr in Integrationskursen. Und aus unserer Sicht ist das nicht in jedem Fall notwendig. Wir haben die Erfahrung gemacht mit unseren Geflüchteten, dass die auch sehr viel im Job lernen, vor allem auch Sprachkenntnisse im Umgang mit den Kollegen, die dann für die Tätigkeit, die sie ausüben, in vielen Fällen ausreichend sind.
Das ist richtig. Allerdings besteht dann vielleicht trotzdem die Gefahr, dass die sich nicht weiterentwickeln können, also dass sie nicht Kompetenzen aufbauen können, oder?
Das kommt immer darauf an, welche Kompetenzen man braucht. Die Gefahr besteht vielleicht dann, wenn wir wirklich nur an Facharbeiter denken, aber wir müssen auch an Arbeitskräfte denken, die ihre Kompetenzen im Job erwerben. Wir sprechen ja auch immer nur von der Fachkräfteeinwanderung, aber was wir eigentlich brauchen, ist eine Arbeitskräfteeinwanderung. Wir haben viele Bereiche, wo Arbeitskräfte in Deutschland fehlen. Nehmen Sie das Beispiel unserer Brauerei. Wir brauchen auch die ausgebildete Brauer, das sind Fachkräfte. Aber wir brauchen auch viele angelernte Kräfte. Und genau das sind die Mitarbeiter, die wir in den Geflüchteten gefunden haben.
Es wird ja aktuell sogar eine Jobpflicht diskutiert, dass man Geflüchtete zu gemeinnützigen Arbeiten heranziehen kann, wenn sie Sozialleistungen beziehen. Was sagen Sie zu solchen Vorschlägen?
Also von dem Vorschlag halte ich ganz wenig. Wir hatten ja mal das Thema schon mit den 1-Euro-Jobs. Da ging es um deutsche Arbeitnehmer. Das führt zu einem hohen Aufwand bei den Kommunen, die diese gemeinnützigen Tätigkeiten dann in der Regel anbieten müssten. Wichtiger wäre es, den Leuten auch einen Anreiz zu geben. Wenn die mindestens den Mindestlohn bekommen, dann ist der Anreiz viel, viel größer, tatsächlich auch zu arbeiten. Und der zweite Vorteil, sie fallen aus den Sozialsystemen raus, dass sie ihren Lebensunterhalt selber sichern. Deshalb glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, auch danach zu schauen, wie hoch sind eigentlich die Sozialleistungen. Und da sage ich etwas, was vielleicht nicht überall so gut ankommt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man nach einer bestimmten Zeit nach dem Eintritt in Deutschland vielleicht auch die Sozialleistungen etwas kürzt, um hier auch den Anreiz zu erhöhen, tatsächlich tätig zu werden. Und vielleicht noch was Drittes. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Geflüchteten dann mal in Arbeit sind, dann ist auch die Akzeptanz gegenüber den Geflüchteten wieder viel größer.
Jobturbo für Geflüchtete. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt kommen. Eine Einschätzung dazu von Unternehmer Gottfried Herle, Mitbegründer der Initiative Bleiberecht. Aromen reifer Pfirsiche, Mangos und Aprikosen. Ich denke, Sie wissen jetzt wahrscheinlich sofort, wo wir sind, nämlich auf einer Weinprobe. Da gibt es ja immer wieder diese wunderbar blumigen Beschreibungen. Dann versuchen die Winzer uns einfach diesen Wein schmackhaft zu machen mit solchen Aussagen wie, da gibt es Anklänge von Zitrusfrucht, Wildkräutern und rauchigen Noten mit schmackhafter Süße im Abgang. Hört sich echt nach was an. Aber wie übersetzt man eigentlich diese funkelnden Sprachschöpfungen in die Gebärdensprache? Schließlich wollen auch gehörlose oder gehörgeschädigte Menschen gern mal am Weinglas nippen. Und damit diese Menschen auf ihren Genuss kommen, gab es jetzt in Spey am Mittelrhein eine Weinprobe in Gebärdensprache. SWR-Reporter Bruno Nonninger war für uns mit dabei.
Korkenknallen, Gläser anstoßen, Geräusche, die für uns beim Wein selbstverständlich sind. Gehörlosen Menschen aber fehlt dieses Erlebnis. Genauso wie die oft blumigen Beschreibungen der Weinaromen. Deswegen hatte Mittelrhein-Weinprinzessin Kira Michels die Idee zu einer Weinprobe in Gebärdensprache.
Auf der einen Seite verbindet es meine Leidenschaft zum Wein zu der Heimat und zur Gebärdensprache. Aber dann ist es mir auch immer wichtig, die Gesellschaft zu sensibilisieren für Menschen, die gebärdensprachlich kommunizieren. Vielleicht den einen oder anderen dafür zu begeistern und natürlich auch unsere Gesellschaft zu öffnen für die Menschen, die gebärdensprachlich kommunizieren und ihnen auch einen größeren Einblick zu geben.
Denn Kira Michels beherrscht selbst die Gebärdensprache, arbeitet in der Sprachförderung. Von einem BWL-Studium ist sie ganz bewusst zur Sonderpädagogik und Gebärdensprache gewechselt. Auch, weil die Gebärdensprache für sie schöner als die gesprochene Sprache ist, besonders bei einer Weinprobe.
Also es ist in der Gebärdensprache eben genau dieses Visuelle und Gelebte. Wenn ich jetzt sagen möchte, dass der Wein blumig riecht, dann kann ich natürlich die Gebärde für Blume machen. Aber wenn ich das Ganze lebe und in der Gebärdensprache wirklich umsetze, dann riecht der Wein blumig, wirklich auch gelebter. Nicht nur die Gebärde blumig, sondern man atmet den Duft regelrecht ein und das zeigt die Gebärdensprache nochmal umso mehr.
So lebendig dargestellt war die Weinprobe für die Gehörlosen in Spey ein sehr intensives Erlebnis. Eine Dolmetscherin hat die Eindrücke für uns übersetzt.
Also mit den Gerüchen, mit dem Probieren, also mit dem Geschmack, das war wirklich ein sehr interessantes Thema. Mit den Aromen, da den Unterschied kennenzulernen. Ja, also ich habe was Neues dazugelernt heute. Gut hat es mir heute gefallen, auf jeden Fall. Es war super. Durch die Gebärdensprache habe ich halt mehr Informationen, mehr Details mitbekommen. Und ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen, das nächste Mal genauso zu wiederholen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Weinprobe in Gebärdensprache, eine wirklich starke Idee. In Spey am Mittelrhein können sich gehörlose und hörgeschickte Menschen in die Kunst des Weinbaus einführen lassen. Und das soll es zukünftig auch öfters geben.